Ja, auch von mir aus allen einen guten Morgen. Ich erinnere mich gerade, es sind jetzt 36 Jahre her, da war auch eine Open-Air-Veranstaltung, wo ich mich von der Gebietsjugend Dautphetal verabschiedet habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, Monshausen. Aber das war sozusagen das letzte Mal, dass ich hier von der ganzen Gebietsversammlung stehe. Inzwischen wieder in Hommertshausen und Monshausen. Ja, Entrückung. Ich habe mich gefragt, was fällt euch eigentlich zu diesem theologischen Begriff ein? Manchmal wird ja etwas scherzhaft mit diesem Begriff umgegangen. Wenn die Entrückung nicht vorher passiert ist, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. So ein Scherz mit angezogener Handbremse. Da schwingt doch so ein wenig Unsicherheit mit. Eine Mischung aus den unterschiedlichsten Gefühlen liegen nah beieinander, denn man weiß ja nie. Genauso wie mit der Tasse, ne? Im Falle der Entrückung gehört die Tasse Ihnen. Naja, schauen wir mal. Nach meiner Wahrnehmung jedenfalls hatte das Thema Entrückung und alles, was mit der Endzeit zu tun hatte, in den letzten Jahren in unseren Gemeinden keinen großen Platz mehr. Das Interesse? Der Fokus war ja mehr auf das Hier und Heute gerichtet. Und wenn wir uns doch an diese endzeitlichen Themen heranwagen, dann stellen wir fest, da gibt es so viele unterschiedliche Erklärungen, Vorstellungen und Aussagen dazu. Das kann einem dann direkt verwirren und verunsichern. So war es auch bei mir. In meiner frühen Jugendzeit hatte der Gedanke an die Entrückung bei mir große Ängste ausgelöst. Ich erinnere mich noch lebhaft daran, wie ich als 13-Jähriger abends im Bett lag. Meine Eltern hatten sich wohl bei einem Versuch verspätet. Und da dachte ich, jetzt ist die Entrückung passiert. Ich bin allein zurückgeblieben und unrettbar verloren. Diese Bilder und diese Vorstellung, die waren durch große, aussagekräftige Bilder aus verschiedenen Evangelisationsveranstaltungen bei mir ausgelöst worden. Das habe ich so im Nachhinein festgestellt. Dann habe ich später gedacht, wie schade. Dann reizt mich auch deshalb immer wieder die Frage, ist es nicht doch möglich, sich eher hoffnungsvoll an dieses Thema heranzuwagen? Und was mir aufgefallen ist, ich war ja in meiner letzten Gemeinde in Hanau und da kamen in den letzten 3 bis 4 Jahren immer wieder Anfragen, ob ich nicht einmal über diese endzeitlichen Themen sprechen sollte. Vor allem war die Auslegung der Offenbarung sehr gefragt. Jugendkreis, Hauskreis und im Seniorenkreis. Also, da scheint es doch wieder ein verschärftes Interesse dran zu geben, sich mit diesen letzten Fragen der Bibel und dieser Welt zu beschäftigen. Der Wunsch nach Information, nach Klarheit, nach Wissen, der ist wieder da. Und wen wundert's bei dieser Weltlage? Wir können ja heute Morgen mal versuchen, gemeinsam auf die Spur zu kommen. Was ist denn eigentlich mit diesem Ereignis, das wir als Entrückung bezeichnen, gemeint? Ich lese den Text noch einmal, das ist zwar eben schon vorgelesen worden, aber ich finde es wichtig, ihn noch mal zu hören aus 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Wir wollen euch nicht im Unklaren lassen, liebe Brüder und Schwestern, wie es mit denen aus eurer Gemeinde steht, die schon gestorben sind. Dann braucht ihr nicht traurig zu sein wie die übrigen Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus und mit ihm zusammen zum ewigen Leben führen. Mit einem Wort des Herrn sagen wir euch, die Brüder und Schwestern, die schon gestorben sind, werden gegenüber uns, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, nicht benachteiligt sein. Wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel ruft und die himmlische Posaune ertönt, wird Christus, der Herr, selbst vom Himmel kommen. Zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grab auferstehen. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen auf Wolken in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn zu empfangen. Dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Macht euch also damit gegenseitig Mut. Jesus hatte ja seinen Jüngern in seinen sogenannten Endzeitreden noch vor seiner Kreuzigung angekündigt, zum Beispiel Matthäus 24, 34, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Und ganz eindeutig meinte er ja mit dieser Voraussage das Ende dieser Welt und seine Wiederkunft. Und mit dem Tag seiner Himmelfahrt, da hatte er sich ja nicht nur von seinen Jüngern, sondern sozusagen von dieser ganzen sichtbaren Welt verabschiedet. Eine Wolke als Zeichen der Gegenwart Gottes, der nahm ihn in Gottes unsichtbare Welt auf. Und danach kündigten ja zwei Engel den Jüngern an, dass er in gleicher Weise zurückkehren wird. So, und jetzt liegen zwischen diesem Himmelfahrtsereignis und der Aussage von Paulus circa 20 Jahre. Inzwischen ist die erste Gemeinde auf europäischem Boden, im nordgriechischen Thessalonich, heute Thessaloniki, entstanden. Paulus hat sie zusammen mit anderen gegründet. Und jetzt geht Paulus ja selbst noch davon aus, dass Jesus bald in absehbarer Zeit wiederkommen wird und er, Paulus, wird dann noch leben. Ja, die Jahre vergehen. Also wenn man denkt, dieser Brief wurde ungefähr um 50 nach Christus geschrieben, da sind inzwischen die ersten Gemeindeglieder gestorben. Und Jesus war immer noch nicht wiedergekommen. Und jetzt entsteht die erste Krise in den neuen Gemeinden. Ein kritischer Moment. Es bricht eine große Unsicherheit auf, verständlicherweise. Was wird mit den verstorbenen Christen? Sind sie bei der Wiederkunft Jesu dabei? Was können sie als Entschlafene denn noch erhoffen? Sie sind doch tot. Sie können ja gar nicht mehr bewusst Jesus erwartungsvoll entgegensehen. Unter anderem genau gegen diese Ängste, gegen diese Unsicherheiten und Fragen schreibt Paulus diesen Brief. Ich will euch nicht im Unkenntnis lassen. Er will für Klarheit in den Gemeinden sorgen. In der Theologie wird hier von der sogenannten Parousieverzögerung gesprochen. Das heißt, Jesus kam eben nicht in der Zeit wieder, als die Generation, die ihn auf der Erde erlebt hatte, noch lebte. Da musste deutlich werden, Gott hat andere Zeitmaßstäbe. Doch eins stand und eins steht sicher fest, Gott verfolgt sein Ziel mit dieser Welt und mit uns. Er weiß als Einziger, wann die Zeit dieser alten Erde zu Ende gehen wird. Was bei ihm kurz oder lang ist, das ist entscheidend. Nicht, was wir als begrenzte Menschen berechnen. Selbst wenn wir zurzeit ja einige endzeitliche Phänomene erkennen können. Wem gehen da zurzeit nicht manchmal solche Gedanken durch den Kopf? Und ich muss sagen, ich persönlich, ich denke auch darüber nach. Da brauchen wir ja nur die Massierung der Katastrophen der letzten Jahre kritisch zu betrachten. Flüchtlingsströme. Über 80 Millionen Menschen in der Welt flüchten zurzeit. Pandemie. Hungersnöte. Unwetterereignisse apokalyptischen Ausmaßes. Wir müssen nur an die Hochwasserkatastrophe in unserem Land denken. Die Brände in allen Teilen der Erde. Die Hitzewellen, eigentlich die permanente Zerstörung unserer Lebensgrundlage aufgrund von Gier und Korruption und ein immer deutlich sich abzeichnender Klimawandel mit Wassermangel, Nahrungsmittelengpässen in vielen Teilen dieser Welt. Diese Entwicklungen, die beschäftigen und ängstigen ja zurzeit viele. Kann man nicht da den Eindruck bekommen, dass diese Erde ihrem Ende entgegengehen könnte, weil sie ausgeraubt, verbraucht und auch ihre Geschöpfe dadurch müde geworden sind? Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. 2. Petrus 3, Vers 8. Nach dieser Aussage, nach dieser Rechnung wären ja jetzt seit der Himmelfahrt Jesu 2 Tage vergangen. Ja, Gott hat wirklich ganz andere Zeitmaßstäbe als wir Menschen. Und nun beschreibt hier Paulus ganz deutlich, Jesus wird sehr plötzlich und sehr überraschend für alle dann lebende Menschen sichtbar wiederkommen. Denn dann kommt der wirkliche Weltherrscher, der eine neue Erde, ein neues Zuhause für uns schaffen wird. Ja, sogar einen neuen Himmel hat er vorgesehen. Und auf dieser neuen Erde und diesem neuen Himmel wird endlich und endgültig Gerechtigkeit und Friede herrschen. Was sagt uns jetzt Paulus voraus? Dabei ist die Reihenfolge jetzt nicht unerheblich. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird dieses Ereignis durch die Posaune Gottes eingeleitet. Also das Instrument, was damals zum Angriff im Krieg geblasen wurde. Unüberhörbar. Für die gesamte Kreatur, für alle Geschöpfe, für den gesamten Kosmos wird also die Wiederkunft Jesu zunächst akustisch angekündigt. Gleichzeitig werden ihn alle sichtbar wahrnehmen. Christus, der Herr, wird selbst aus den Himmeln herabsteigen oder, anders gesagt, aus der unsichtbaren Welt Gottes wieder in diese sichtbare Welt kommen. Danach werden alle verstorbenen Christen aus ihren Gräbern kommen und sich mit Christus im Luftraum über der Erde treffen. Übrigens, dieser Luftraum über der Erde ist im biblischen Denken der Machtbereich der Dämonen. Das heißt, diesen dämonisch besetzten Bereich, den besetzt nun Christus sichtbar, endgültig, mit allen an ihn Glaubenden. Und dann erst werden, so sagt es Paulus jetzt, werden wir, die wir noch am Leben sind, mit den bereits verstorbenen Christen zusammen auf Wolken in die Luft gehoben, um dem Herrn entgegengeführt zu werden. Um darauf zu warten und bereit zu sein, dass er uns heimholt in sein ewiges Reich. Dann werden wir für immer, das heißt für alle Ewigkeit, mit ihm zusammen sein. Also die verstorbenen Christen, die sind nicht im Nachteil, im Gegenteil. Sie gehen den noch Lebenden sogar voraus. Sie werden zuerst von Christus zu sich geholt. Damit ist die sorgende Frage der Thessalonicher beantwortet. Ihre Frage, wo genau und in welchem Zustand sich die verstorbenen Christen bis zu diesem Ereignis aufhalten, auf diese Frage geht Paulus nicht ein. Es gehört zu den großen Geheimnissen unseres Vaters im Himmel. Es ist ihm überlassen, wo sich seine verstorbenen Kinder nach ihrem Tod befinden, zumindest unversehrt und in Sicherheit. Ist das nicht großartig? Es wird eine Generation geben, die nicht sterben wird, die nicht durch das dunkle Tal des Todes gehen muss, sondern sie wird verwandelt, transformiert, vom alten irdischen Leib in den neuen ewigen Auferstehungsleib, den Paulus in 1. Korinther 15 beschreibt. Wie das wiederum geschehen wird, das wird nicht beschrieben. Auch dies behält sich unser genialer Schöpfergott vor. Es scheint nicht heilsentscheidend zu sein. Wichtig ist es aber für uns zu wissen, dass es so geschehen wird. Fassen wir zusammen. Bei der Wiederkunft wird nach der Verwandlung der noch lebenden Christen und der Totenauferstehung genau das Ereignis stattfinden, was unter dem Begriff der Entrückung in die Theologie eingegangen ist. Hören wir nochmal auf 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Wir werden zugleich mit ihnen, mit den Verstorbenen, hingerückt, den Herrn entgegen in die Luft. Hier müssen wir mal Einzelheiten scharf ins Auge fassen. Das griechische Wort für entrücken, das meint wörtlich übersetzt hinwegraffen bzw. hinwegreißen. Das ist zum Beispiel dem Philippus passiert, als er dem Kämmerer begegnet ist auf der Straße nach Gaza. Er fand sich nach dieser Begegnung auf einmal wieder wo ganz anders wieder. Heute wird man sagen, der ist weggebeamt worden. Es ergeben sich folgende Fragen. Die erste lautet, von wo, von welchem Ort werden die Christen weggerissen? Die Antwort liegt auf der Hand, die Toten aus den Gräbern. Die noch Lebenden, von dort weg, wo sie sich gerade aufhalten. Von der Feldarbeit weg, das steht in Matthäus 24, Vers 40. In der Nacht aus dem Schlafzimmer, Lukas 17, Vers 34. Von der Hausarbeit, Lukas 17, Vers 35 und so weiter. Ergänzen wir heute, vom PC aus dem Homeoffice weg, als Kassiererin vom Band weg, als Professor mitten aus der Vorlesung. Daraus ergibt sich, wo immer sie sich im Augenblick der Wiederkunft Jesu befinden, werden sie hinweggerissen. Die zweite Frage, wohin und wozu werden die Christen hinweggerissen? Was hat das Ganze für einen Sinn? Der Text antwortet, sie werden hinweggerissen dem Herrn entgegen, zur Begegnung mit dem Herrn bzw. zur Abholung des Herrn. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Professor F.F. Bruce, ein weltweit anerkannter Professor für neutestamentliche Exegese, erklärt dazu, wenn in hellenistischer, also in altgriechischer Zeit, ein Würdenträger der Regierung einer Stadt einen offiziellen Besuch abstattete, diesen offiziellen Besuch nannte man übrigens Parousia oder auf Lateinisch Adventus, Advent, dann zogen ihm die führenden Bürger entgegen, um ihn willkommen zu heißen und auf dem letzten Stück der Reise zu geleiten. Das nannte man die Apanthesis. Das Wort wird mit ähnlichem Sinn Matthäus 25, Vers 6 und Apostelgeschichte 28, Vers 15 gebraucht. Das ist ein sprechendes Bild. Der Herr wird von den Seinen das letzte Stück auf seinem Weg zur Erde begleitet, wobei die erst von den Toten auferweckten und die, die noch am Leben geblieben waren, vereint werden. Damit sind die Bewegungsverhältnisse dieses Parousiegeschehens im Grunde hinreichend geklärt. Die Gemeinde darf bei der Wiederkunft Jesu ihrem Herrn, ihrem Retter entgegenziehen und ihn bei seiner Ankunft auf diese Erde sozusagen abholen. Die Römer hatten damals übrigens ein ähnliches Ritual. Sie veranstalteten Triumphzüge, in dem der Sieger der Schlacht vor den Toren Roms abgeholt wurde und die jubelnde Menge, die begleitete ihn beim Einzug in die Stadt. Also nicht Jesus zieht hier eine Kurve, die wieder nach oben führt, sodass er wieder in den Himmel zurückkehren würde. Das steht an keiner Stelle dieses Textes. Vielmehr ist es die Gemeinde, die hier eine Kurve zieht. Nachdem sie ihrem Herrn begegnet ist, die Gemeinde darf ihrem Herrn und König entgegengehen. Sie darf ihn abholen und ihn dann auf seinem Weg zur Erde begleiten. Welch eine Ehre! Das lehrt auch der weitere Zusammenhang im 1. und im 2. Thessalonicher Brief und den anderen biblischen Büchern ganz eindeutig. Das Kommen Jesu ist ein Kommen für die Seinen, für die Christen. Es ist aber auch ganz gewiss ein Kommen für die ganze Welt. Die Menschen, die ohne Christus leben, Die erleben dann nämlich das Kommen des Herrn nicht als Anlass zur Freude. Für sie bedeutet es Zorn, 1. Thessalonicher 5, Vers 9, Offenbarung 6, Gericht, 2. Thessalonicher 1, Vers 5 und Strafe, 2. Thessalonicher 1, Vers 9. Also eine geheime Entrückung der Gemeinde vor der sogenannten großen Trübsal, also vor den ganzen Katastrophen, die in der Offenbarung berichtet werden, die ist in diesem Textabschnitt nicht zu erkennen. Da existieren ja unter manchen Christen in diesem Zusammenhang ja viele Spekulationen und Schreckensszenarien. Züge entgleisen, Flugzeuge stürzen ab, weil die Zugführer, die Piloten Christen sind. Viele Menschen sind auf einmal nicht mehr da. Und es entsteht eine große Verwirrung. Und dann soll dieser grausame Zustand noch 3,5 Jahre dauern, bis Jesus dann für die zurückgebliebenen Menschen wiederkommt zum Gericht. Das ergibt sich aber nicht aus diesem Text. Uns wird hier vielmehr vor Augen geführt, dass Jesus wiederkommt, um von seiner verwandelten Gemeinde, den noch Lebenden und den bereits Verstorbenen, begrüßt, bejubelt zu werden, um dann direkt sichtbar vor der ganzen Welt zu erscheinen, damit sie zusammen mit ihm sozusagen sein neues Reich einweihen. Alle, die mit zu seinem Hofstaat gehören, so würde man auch sagen, sie ziehen triumphierend mit dem König, mit dem Herrscher in die Stadt ein. Aber was bedeuten denn diese Aussagen des Apostel Paulus für uns heute? Für unsere Situation, für unser Leben, in der ja manches auch uns sehr sorgenvoll werden lässt im Blick auf unsere Zukunft. Also Paulus wollte ja mit diesen Worten den Thessalonichern Klarheit verschaffen, damit sich ihre Ängste, damit sich ihre Befürchtungen in freudige Erwartung, in Hoffnung verwandelt. Und genau darum geht es für uns heute. Lasst es mich ganz praktisch so ausdrücken. Weil Jesus sichtbar wiederkommen wird, kann ich erstens hoffnungsvoll mit mir selbst umgehen. Das bedeutet doch, ich kann mein Leid, die Durststrecken meines Lebens, meine Lebensspur richtig einordnen. Alles hat seine Zeit. Auch meine Ängste, meine Trauer, meine Schmerzen, meine Einsamkeit, das hat mal ein Ende. Und weil ich mit Gottes Geist schon die Anzahlung auf die Ewigkeit habe, da habe ich doch allen Grund, voller lebendiger Hoffnung und Vorfreude auf Gottes neue Welt zu warten. Ich brauche nicht am Leben zu zerbrechen, nicht zu verzweifeln, nicht mich zermürben zu lassen oder zu resignieren. Manch einer meint, sein Leben sei kein erfülltes Leben, wenn seine Wünsche und Vorstellungen sich nicht erfüllen. Wenn er es nicht sich oder das verwirklichen konnte, was er sich vorgenommen hatte. Und da kommt schon mal Bitterkeit auf. Und gerade für viele Ältere ist es ein schlimmes Gefühl, wenn sie irgendwann verschreckt und erschreckt feststellen, ich habe so vieles versäumt, was kann ich nie mehr nachholen oder gut machen? Lebt der wirklich anders, der eine Hoffnung hat, die über diese Zeit hinausgeht? Und wenn wir die Bibel, wenn wir Gottes Wort, wenn wir unseren Herrn Jesus beim Wort nehmen, dann können wir nur laut sagen, ja, das Schönste kommt noch, das Schönste kommt noch. Hoffnungsvoll mit mir selbst umgehen, das bedeutet, wenn ich von lebendiger Hoffnung auf den wiederkommenden Herrn geprägt bin, dann gibt es für mich keine hoffnungslose Situation, trotz mancher menschlich gesehen aussichtslosen Lage. Ich denke da an den schlimmen Unfall vorletzte Woche, der die beiden jungen Menschen getroffen hat. Ich bin dann auch selbst kein hoffnungsloser Fall. Denn die Hoffnung auf das Schönste danach, die hilft ja sogar die Angst vor dem Sterben und dem Tod zu überwinden. Denn selbst im Sterben bin ich gehalten und darf mich auf Gottes neue Welt freuen. Und weil Jesus sichtbar wiederkommen wird, kann ich zweitens hoffnungsvoll mit Brüdern und Schwestern in der Gemeinde, mit meinen Mitmenschen, ja, aber auch mit meinem Partner, meinen Kindern, Eltern und leiblichen Geschwistern umgehen. Ganz ehrlich, wir haben doch manchmal Schwierigkeiten, wenn uns bestimmte Menschen querlegen. Auch als Mitgeschwister in der eigenen Gemeinde. Die Tatsache, dass sie ja auch Christen sind, die macht es ja da nicht unbedingt leichter. Und dann passiert es ganz schnell, dass gewisse Geschwister in eine bestimmte Schublade gesteckt werden. Und dass die manchmal kaum eine Chance haben, dort wieder herauszukommen. Das gilt übrigens genauso für die Partnerschaft und die Familie. Aber ist andererseits Gemeinde und christliche Familie nicht jetzt schon ein Stück Abglanz von Gottes neuer Welt in den Strukturen dieser alten Welt? Ja, so ein Stück Himmel auf Erden? Oh ja, sicher nur ziemlich bruchstückhaft. Aber vielleicht hilft doch die Vorstellung, dass man mit demjenigen, mit derjenigen, der oder die einem solche Schwierigkeiten machen, später mal eine Ewigkeit verbringt. Dass der andere mit mir gemeinsam Gott in Ewigkeit loben wird. Und das ohne unsere beider Fehler und Marotten. Wenn ich mir das neu zu Herzen nehme, dann kann die andere als Kind Gottes überhaupt kein hoffnungsloser Fall sein. Er, sie ist in Gottes Augen genauso wertvoll wie ich. Auch er, auch sie freut sich doch auch mit auf die neue Welt Gottes, wie ich auch. Ich muss dran denken, wie viel Geduld Jesus mit Petrus hatte. Jesus, der ihn trotz dreimaligen Verleugnens wieder annahm und ihm neue Hoffnung und einen neuen Auftrag gab. Und ganz ehrlich, mit mir und mit dir, da geht Jesus doch genauso hoffnungsvoll um. Und weil Jesus sichtbar wiederkommen wird, kann ich drittens hoffnungsvoll mit dieser Welt umgehen. Ja, die Tatsache ist, auf unserer alten Erde mit ihren allzu menschlichen, unvollkommenen Strukturen, da gibt es kein vollkommenes Glück. Dies ist dem Reich Gottes in Herrlichkeit vorbehalten. Denn Gott als unser Schöpfer, seinen Sohn Jesus als unseren Retter und den Heiligen Geist als Dreieinigkeit so sichtbar direkt kennenzulernen, das ist doch erst vollkommenes Glück. Diese Vorfreude, diese Aussicht kann sehr hilfreich sein, wenn wir verfallene und zerfallene weltliche Strukturen uns anschauen. Denn wir leiden am Zustand der Schöpfung und mitleiden mit denjenigen Menschen, die unterdrückt und menschenunwürdig behandelt werden. Doch unsere Vorfreude, die darf doch nicht bei uns allein bleiben. Freude und Hoffnung will und soll geteilt werden. Gelebte Hoffnung, sie verbietet von daher eine Zuschauerhaltung gegenüber der Schöpfung. Gegenüber der Zerstörung der Schöpfung, der unwürdigen Behandlung von Mensch und Tier. Und auch die Frage nach der Gerechtigkeit und dem Frieden in dieser Welt und in unserem Land, die kann uns dann nicht kalt lassen. Deshalb geht dieser Staat, deshalb geht diese Welt uns etwas an. Auch deshalb sollten wir im nächsten Monat unsere Verantwortung wahrnehmen und zur Wahl gehen. Wenn Gott unserer Erde immer noch eine Gnadenfrist gibt, dann sollten wir uns für sie einsetzen mit unseren Möglichkeiten. Und ihr Lieben, unsere Hoffnung kann uns dazu auch beflügeln. Selbst wenn wir den Erfolg unseres Handelns nicht immer wahrnehmen. Ich möchte zum Abschluss Pfarrer Christoph Blumhardt zitieren, der ein Vorbild gelebter christlicher Hoffnung schon im 19. Jahrhundert war. Denk an die Hoffnung, die du bekommen hast als Kind Gottes und trage sie hinein in den weiten, größeren Kreis deines Volkes. Trage sie hinein auch in die größeren Kreise anderer Völker, in die ferne Heidenwelt. Trag sie hinein in die Kriege der Menschen, in Mord und Blutvergießen. Trag sie hinein und hoffe. Hoffe als ein Erstling. Hoffe wie in der Vorhut. Hoffe im Angesicht des Todes, der dir selber droht. Hoffe im Anblick deines eigenen elenden Wesens. Trag die Hoffnung hinein, die dir gegeben ist als einem Kind Gottes. Amen.